Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 16. September 2025. Ich sende aus Neuss, Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Düsseldorf, und wir hatten gestern einen erfolgreichen Abend, eine sehr schöne Veranstaltung in der Neusser Innenstadt vor vollem Haus mit rund 400 zahlenden Besuchern und auch einem Empfangskomitee aus der linken Szene. Ich habe mich mit den Kollegen noch etwas unterhalten und das Gespräch gesucht, auch das Streitgespräch. Es war ja einigermaßen interessant, zumindest während etwa 2 oder 3 Minuten. Dann hat man gesagt, ja nein, mit Ihnen wollen wir gar nicht reden, aber eine Facette, die diesen rundum gelungenen Abend noch auf eigene Art abgerundet hat. Ja, man muss eben reden miteinander und man muss auch den eigenen Vorurteilen die Chance geben, sich widerlegen zu lassen. Was sind die Themen? Ich habe nachzutragen ein Interview, das übers Wochenende in den Tamedia-Zeitungen gestanden hat, und zwar mit dem Wehrminister Martin Pfister, unserem neuen Bundesrat, der sich da über Bedrohungslagen und Gefährdungen ausspricht im Nachgang zu dieser bizarren, beunruhigenden Drohnenattacke der russischen Seite auf Polen. Wir haben da nicht alle abschließenden Fakten, aber ich habe gestern mich ja dazu schon geäußert. Wie sieht der für unsere Verteidigung zuständige Bundesrat die Situation? Ja, er glaubt, dass tatsächlich eine kriegerische Bedrohung auf Europa, auf die Schweiz zukommen könnte. Russische Cyberangriffe würden der Eidgenossenschaft heute schon zu schaffen machen und die allgemeine Lage erfülle ihn mit Besorgnis. Er arbeite daran, ein Gesamtsystem aus F-35-Jets, Boden-Luftraketen sowie Antidrohnensystemen aufzubauen. Allerdings, diese Kapazitäten befinden sich noch in sehr rudimentärer, um nicht zu sagen embryonaler Form. Ja, die Schweiz wird eben auch dafür bestraft, dass sie die eigene Verteidigung hat verlottern lassen, wie viele andere Staaten in Europa. Auch nach dem Zusammenbruch des Kalten Krieges, nach dem Ende der Sowjetunion, hat man sich der Illusion hingegeben, ja, das Ende der Geschichte, es gibt keine Kriege mehr, und die Demontage unserer Armee hat dann ihren Fortgang genommen. Jetzt Schubumkehr, jetzt wieder umdrehen. Ein Wort habe ich kaum gelesen in dieser Standortbestimmung des Wehrministers. Das Wort Neutralität ist kaum einmal vorgekommen, nur einmal als Adjektiv in nicht expliziter, nicht ausgedeutschter Form. Das scheint in der Vorstellungswelt von Bundesrat Pfister keine besondere Rolle zu spielen. Dafür plädiert er für eine intensivierte Zusammenarbeit mit anderen Ländern, auch mit anderen Verteidigungsbündnissen. Neutralitätsrechtliche Verpflichtungen seien dabei einzuhalten. Hierzu nur eine Bemerkung. Die neutralitätsrechtliche Verkürzung der Neutralität ist eben nur eine Schrumpfneutralität. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Bundeshaus berufen sich auch die Neutralitätsgegner auf das Neutralitätsrecht und setzen das gleich mit der Neutralität, mit der schweizerischen Neutralität. Das sind aber Fake News. Die schweizerische Neutralität ist viel umfassender als das bloße Neutralitätsrecht. Das Neutralitätsrecht nämlich verpflichtet die Schweiz zur neutralen, eben Nichtparteinahme mit militärischen Mitteln. Alles andere ist davon nicht berührt. Also die ganze Glaubwürdigkeit, auch die Vermeidung eines Wirtschaftskriegs, die Vermeidung von Sanktionen, die Vermeidung von parteiischen Stellungnahmen, das ist da alles nicht erhalten. Der ganze enthalten Staaten, der ganze Bereich der Neutralitätspolitik wird ausgeklammert und deshalb ist eben die neutralitätsrechtliche Verkürzung der Neutralität im Grunde eine Aushöhlung der Neutralität, wie sie hier vorgenommen wird durch den Bundesrat. Dann haben wir den Wirbel um ein Mandat von Ex-Fedbol-Chefin Nicoletta Della Valle, die ja zwangspensioniert wurde, könnte man sagen, durch den Justizminister Beat Jantz. Es gab entsprechende Vereinbarungen und jetzt taucht die ehemalige Spitzenbeamtin plötzlich im Beirat in der Führungsetage eines israelischen Fonds für Rüstung und Sicherheit in Erscheinung. Man fühlt sich da typiert. Im Bundeshaus, Bundesrat Jantz hat sich sehr kritisch geäußert und gesagt, ja, das sei ihm damals nicht erzählt worden, man habe nichts gesagt, sie habe da nichts erkennen lassen, deshalb habe man auch nicht entsprechende Vereinbarungen getroffen bezüglich der Abklingdauer, bevor man nach dieser Spitzenfunktion im Bundesbetrieb, in der Bundesverwaltung eine neue Position da annehme. Also ein Hinweis auf schlechte Führung, schlechte Abmachungen. Ausschreitungen in der Zürcher Innenstadt, Linksautonome versuchen das Kasernenareal zu besetzen. Ja, die ganz alltägliche linksradikale Landnahme in der Stadt Zürich wurde vereitelt von Polizeikräften, aber einfach ein Beispiel dafür, was in unseren rot-grünen Städten los ist. Die Aktion sei abgezirkelt gewesen gegen die faschistische Ideologie, gegen faschistische Ideologien zu kämpfen. Ja, das verbindet uns alle mit den Linksextremen, dass wir den Faschismus ablehnen, aber eben auch den linken Faschismus, was in diesen Kreisen natürlich nicht entsprechend gesehen wird. Sternstunde dauert 12,24 Sekunden. Ditaji Kambunji. Schwierig auszusprechen, der Vorname, die Schweizerin räumt ab an der Leichtathletik-WM in Tokio über 100 Meter Hürden. Und das ist interessant, 1991 war ich als NZZ-Sportchronist selber an der Leichtathletik-WM in Tokio. Ein bleibendes, ein prägendes Ereignis, damals mit vielen Höhepunkten, unter anderem der Schweizer Kugelstösser Werner Günther mit ganz großen Ergebnissen. Dann haben wir das Jahrhundertduell gesehen im Weitsprung zwischen Carl Lewis und Mike Powell. Weltrekord, sogar der 1968er Weltrekord von Bob Beamon, 98, wurde übertroffen. Fantastische Resultate und eben Tokio, Japan, für mich als damals junger Sportjournalist eine Offenbarung. Jetzt die Schweizerin in den Fußstapfen der ganz Großen. Es gibt Gerüchte über einen möglichen Wegzug der UBS in die Vereinigten Staaten. Offensichtlich haben amerikanische Medien sich dahingehend geäußert. Natürlich, es gibt den Knatsch zwischen der Bundesregierung und dem Management der UBS bezüglich der Auflagen der Eigenkapitalmittel. Und da unterliegt meines Erachtens die Bundesverwaltung einem Irrtum, nämlich dem Irrglauben, dass wenn du eine Bank vollpackst mit Eigenkapital, kannst du sie unzerstörbar machen. Das ist eine Illusion, das darf es auch nicht geben. Wichtig ist, dass eine Bank bankrott gehen kann, ohne die ganze Volkswirtschaft mit sich ins Elend zu reißen. Meines Erachtens, nach meiner laienhaften Einschätzung, ist das aber nicht intellektuell und praktisch zu packen mit einer solchen Aufbürdung von zusätzlichem Eigenkapital, was natürlich vor allem die Position dieser Bank dann im Wettbewerb schwächt. Aber das hat Züge eines Religionskriegs. Es gibt natürlich dann Experten in Bern, die mit Studien operieren und sagen, das sei überhaupt kein Problem, das sei vielleicht sogar ein Vorteil für die UBS, den sie im Markt dann als Stabilitätstrumpf ausspielen könne. Ich maße mir da kein Urteil an. Ein Renner ist die neue Swatch des Schweizer Uhrenunternehmers und Orlogeriepiraten Nick Hayek. Er hat sich ja mit sehr dezidierten und ja auch richtigen Aussagen in diesem Zollstreit zu Wort gemeldet. Er hat ausgesprochen, was viele denken, nämlich, dass dem Bundesrat Goran Publico die Hosen abgezogen worden sind, und er hat eine Swatch-Uhr, eine Wilhelm-Tell-Uhr gewissermaßen lanciert in Anspielung auf diesen Zollstreit, auf dieses Tarifdebakel, das wir da über uns haben ergehen lassen müssen, diese Karambolage, auch mitverursacht durch unseren Bundesrat und die unbelehrbaren Telefonate. Nehmt der Bundespräsidentin das Telefon weg, wenn sie Richtung Washington schaut. Das kommt nicht gut heraus. Ja, wenn Bundesräte direkt mit dem Ausland verhandeln, ist das eines der ganz grossen Sicherheitsrisiken unseres Landes. Sinngemäß bringt es Nick Hayek, glaube ich, auch so ungefähr auf den Punkt. Und diese Swatch mit den umgedrehten Ziffern 3, 9, 9, 3, 39, 93, die scheint ein Renner zu sein, schon ausverkauft, eine Punktlandung da aus der Uhrenindustrie und diesem Innovations- und Kreativitätszentrum in dieser so stolzen Branche, auf die wir ja in der Schweiz mit besonderer Ehrfurcht und auch mit besonderer Freude blicken. Schützenkönig 2025, der Richterswiler Klaa-Meyer holt sich nach 2 Ausstichen den ersten Platz in der Schießanlage Albis Gürtli. Das ist in diesen ballistischen, kugelhaltigen, bleihaltigen Zeiten, in denen in der Politik Auseinandersetzungen nicht mehr mit dem Argument, mit den Worten ausgefochten werden, sondern mit der Kugel, wo es also bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, einen Kulturkampf, der in Verrohung ausartet, wie zuletzt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da lobe ich mir das friedliche Knabenschießen, die Tradition, die Schützentradition, das ist eine Freiheitstradition in der Schweiz, und es ist grossartig, dass dieses Albis Gürtli, dieses Knabenschießen immer noch den Status hat. Schon während meiner Jugend ist das natürlich als Freitag bei den Schülern besonders beliebt. Wir konnten dann an die Chilbi gehen, am Albis Gürtli, am Knabenschießen. Aber das Schießen ist eben immer noch ein ganz entscheidendes Moment in dieser Veranstaltung. Nicht einfach nur der Partyaspekt am Jahrmarkt an der Chilbi. Und das ist auch Teil jener Schweiz, auf die man besonders stolz sein muss. Jene Schweiz, über die wir am letzten Samstag berichtet haben, aus der Festungsanlage Jingle in Flash mit den imposanten, imposanten Gängen und dieser Trutzigkeit, dieser Wehrhaftigkeit, und dazu gehört eben auch der waffentragende, verantwortungsvolle Bürger. Einfach fantastisch, dass wir diese Tradition nach wie vor haben. Will die UBS in die USA? Darüber haben wir bereits gesprochen, und damit sind wir im Grunde am Ende unserer Ausführungen angelangt. Ich habe in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, in dieser wunderschönen, rheinischen, übrigens sehr grünen Landschaft, das ist bemerkenswert für ein ehemaliges Industrie- und nach wie vor Industriezentrum, eine sehr grüne, eben rheinisch-liebliche Landschaft, gewissermaßen das Hauptquartier der alten Bundesrepublik, Bonn, Köln, Düsseldorf, alles ziemlich nahe beieinander, Neuss auch ganz nahe bei Düsseldorf, hier quasi einen Steinwurf entfernt. Ja, das ist dort, wo die Bundesrepublik im Grunde noch in Ordnung war seinerzeit. Wir haben aber gehört, dass es hier auch viele Fälle von, ja, auch Armut gibt und dass es den Deutschen da nicht so gut geht, wie es ihnen vielleicht auch schon einmal gegangen ist. Sehr interessanter Austausch. Ich habe aus schweizerischer Sicht etwas die internationale Lage beurteilt und mich natürlich zurückgehalten in bester schweizerischer Manier, damit konkreten Einmischungen und Handlungsanweisungen an die deutsche Politik. Aber es ist ja nicht verboten, sich auch etwas an der Schweiz inspirieren zu lassen. Meine Damen und Herren, ich werde darüber vielleicht noch ein paar Worte mehr verlieren in der internationalen Ausgabe. Das jedenfalls war's von Weltwoche Daily Schweiz fürs Erste hier aus Düsseldorf, aus meinem Hotelzimmer. Neuss und ich verabschiede mich in die Heimat, freue mich, wenn ich dann wieder zurückkehren kann, aber jetzt auch interessante Eindrücke hier beim großen Nachbarn. Und ich glaube, man darf das sagen, wir Schweizer nehmen regen Anteil am deutschen Geschehen, vor allem auch am Wirtschaftsgeschehen. Wir sind daran interessiert, dass es den Deutschen gut geht, denn davon hängt ja auch nicht zuletzt ein Teil des Wohlergehens der Schweiz ab. Also drücken wir beide Daumen und seien wir wachsam und hilfreich und hilfsbereit, um hier allenfalls auch einen Beitrag konstruktiv zu leisten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gleich die internationale Ausgabe.